Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der halbstündigen Sendung von Radio Prag in deutscher Sprache. Einleitend hören Sie die Nachrichten. Am Mikrofon ist Margareta Maurová. Die Tschechische Republik ist einer der 10 Staaten, die heute Nachmittag die Beitrittsverträge mit der Europäischen Union unterzeichnen werden. Die Europäische Union sieht ihre Erweiterung um 10 neue Staaten aus Ost- und Mitteleuropa sowie dem Mittelmeerraum als das Ende der jahrzehntelangen Teilung des Kontinents. Das geht aus dem Entwurf der EU-Gipfelerklärung von Athen hervor. Die größte Erweiterungsrunde ihrer Geschichte werde die EU politisch und wirtschaftlich stärken, heißt es weiter. Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Zypern werden am 1. Mai 2004 offiziell EU-Mitglieder. Die tschechische Regierungskoalition hat heute eine schwerwiegende Niederlage im Prager Abgeordnetenhaus erlitten. Sie konnte die Novelle eines Gesetzes über Richter und Gerichte nicht durchbringen. Justizminister Pavel Rychetský erklärte danach, dass Regierung und Parlament eine neue Vorlage schnell behandeln und billigen müssten. Andernfalls würden die Gerichte nach dem 1. Juli nicht mehr arbeiten können. Der Koalition gelang es des Weiteren nicht, die Novelle des Mediengesetzes durchzusetzen, die das tschechische Recht in diesem Bereich mit der Legislative der EU in Einklang bringen sollte. Abgelehnt wurde des Weiteren eine Verbrauchssteuererhöhung bei Zigaretten und Alkohol. Die Billigung des entsprechenden Gesetzes sollte dem Staatshaushalt zusätzliche Einnahmen von etwa 1,5 Milliarden Kronen sichern. Das Klonen und die Menschenrechte, das sind zwei Schwerpunkte der heutigen öffentlichen Anhörung im tschechischen Senat. Geladene Experten in den Bereichen Genetik, medizinische Ethik und Recht berichten über die aktuelle Entwicklung genetischer Manipulationen und die daraus potenziell resultierenden Konsequenzen im rechtlichen und ethischen Sinne. Das Ziel der Anhörung sei es, einen Beitrag zur Verbesserung der Qualität des legislativen Entscheidungsprozesses bei der Vorbereitung neuer Gesetze in diesen sensiblen Bereichen zu leisten. Die Polizei hat gegen Mittag in der Nähe der westböhmischen Stadt Tachow-Tachau den ausgeraubten Postwagen gefunden, nachdem seit Nacht im Landkreis Pilsen gefahndet wurde. Der Fahrer des Wagens war im Laderaum des Fahrzeugs eingeschlossen, er hat jedoch keine ernsthafte Verletzung erlitten. Die Diebe, die das Auto überfallen haben, sind mit dem transportierten Geld verschwunden. Für diese Straftat drohen ihnen bis zu 12 Jahre Freiheitsentzug, informierte eine Polizeisprecherin. Der tschechische Premier Wladimír Špidla hat sich am Dienstagabend mit dem ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der föderalen tschechoslowakischen Regierung Walter Komárek getroffen. Er bat ihn um eine Zusammenarbeit bei der Reform der öffentlichen Finanzen und des Wirtschaftskonzepts des Kabinetts. Bereits vor dem Parteitag der Sozialdemokraten im März wurde über einen Posten für Komárek in der Regierung spekuliert, was jedoch wiederholt bestritten wurde. Mit der Preisverleihung geht heute der Prager Teil des internationalen Festivals der Dokumentarfilme Jedenswert – Eine Welt zu Ende. Am feierlichen Abschlussabend nimmt auch der ehemalige Präsident und traditionelle Festivalschirmherr Václav Havel teil. Er wird einen Sonderpreis für einen Film überreichen, der zum Schutz der Menschenrechte außerordentlich beiträgt. Abschließend der Wetterbericht. Am Nachmittag soll es heiter sein, die höchsten Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad Celsius, in den Bergen liegen sie um 12 Grad Celsius. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm von Radio Prag führen Sie nun Jitka Mladková. Bleiben Sie dran.
Tagesecho.
Erweiterung der EU um 10 neue Länder einschließlich Tschechiens, Unterzeichnung des Beitrittsdokuments in Athen. Dieses Thema wollen wir in unserem heutigen Tagesecho in 2 Beiträgen reflektieren. Das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee kurz vor der Stationierung im irakischen Basra, unser Thema Nummer 2. Wie bereits in den vergangenen Tagen wollen wir auch heute eine Meinung zum Thema Irak-Konflikt bringen. Die Europäische Union sieht ihre Erweiterung um 10 neue Staaten als das Ende der jahrzehntelangen Teilung des Kontinents an. Dies geht aus dem Entwurf der EU-Gipfelerklärung von Athen hervor. Fast 5000 Seiten umfasst das Dokument, welches das künftige Leben der 10 Staaten aus Ost- und Mitteleuropa sowie dem Mittelmeerraum ändern soll. Zur Stellung der Mitteleuropäer äußerte sich der Politologe Rudolf Kučera von der Prager Karls-Universität kurz vor der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags für die tschechische Redaktion des britischen Rundfunksenders BBC. Rudolf Kučera erinnerte daran, dass Mitteleuropa seine eigenen historischen Erfahrungen hat, die immer in wichtigen Momenten an die Oberfläche kommen. Dies sei, so der Politologe, beispielsweise an der Haltung zum Irakkrieg bzw. zu den Vereinigten Staaten zu sehen. Für einen Mitteleuropäer sei es, so Kučera, unvorstellbar, dass er sich zum Beispiel in der Frage der Sicherheit des Staates auf Länder wie Frankreich oder Deutschland verlassen könnte. Wie werden sich die neuen mitteleuropäischen EU-Mitglieder in einer so vielfältigen Gemeinschaft wie der EU zurechtfinden? Der Politologe Kučera dazu:
Bude to velmi obtížné, ale myslím si, že především jde o to, aby...
Das wird sehr schwierig sein, aber ich meine, dass es vor allem darum gehen muss, dass wir Mitteleuropäer uns dessen bewusst werden, unsere historische und kulturelle Identität in der Europäischen Union beibehalten zu müssen und dass die EU letztlich kein Mechanismus ist, der uns diese Identität wegnehmen möchte. Seit dem Kopenhagener EU-Gipfel zeigt es sich andererseits, und viele haben in der EU Angst davor, dass mitteleuropäische Eliten in der EU eher einen Umverteilungsmechanismus, das heißt ihre materiellen Vorteile, sehen. Nach dem EU-Beitritt der Kandidatenländer werden scharfe Umverteilungskämpfe ausbrechen. Und davor hat man Angst. Viele Menschen innerhalb der EU feiern die jetzigen offiziellen Unterzeichnungen der Beitrittsverträge auch gar nicht, da sie die Entwicklung danach befürchten.
Auf die Frage, ob es einen spezifischen mitteleuropäischen Aspekt gäbe, der auch nach dem EU-Beitritt weiterhin bestehen würde, antwortete Rudolf Kučera:
Ja, myslím, že ten Aspekt je dán vlastně tou historií.
Ich meine, dass dieser Aspekt durch die Geschichte gegeben ist. Es handelt sich um eine bestimmte skeptische, misstrauische Haltung. Dies war auch beim Referendum in Ungarn zu verzeichnen. In Ungarn, einem Land, das als ein Vorzeigekandidat gilt, betrug die Beteiligung an der Volksbefragung nicht einmal 50%. Das ist typisch mitteleuropäisch. Misstrauen, Skepsis, Befürchtungen, die immer noch bestehen, sowie die Bemühungen, sich zu wehren und ständig etwas zu bewahren. Das ist nicht allzu positiv, aber es ist etwas, was wir in die EU mitbringen und wahrscheinlich auch beibehalten werden.
Von dem EU-Gipfel in Athen meldete sich am Mittwochvormittag unsere Kollegin Dagmar Keberlova.
Der erste und auch der wichtigste Tag des Treffens in Athen begann für die tschechische Delegation schon sehr früh, wo sie sich mit anderen 17 Staaten getroffen hat zu informellem Frühstück, bei dem sich Länder, die ähnlich groß sind, getroffen haben und die zwei gemeinsame Ziele haben, und zwar, dass sie keinen Präsidenten der EU wollen und die rotierende Präsidentschaft beibehalten wollen. Danach folgte das Treffen des Europäischen Rates, über das der tschechische Premier Vladimir Špidla sagte, dass das Hauptthema der Gespräche die Organisation und die Struktur der Europäischen Union in der Zukunft war. Danach äußerte sich auch der tschechische Präsident Václav Klaus, der auch bereits in Athen angekommen ist, dass er sehr froh ist, heute in Athen dabei sein zu können, weil er betonte, dass er es war, der im Jahre 1996 den Beitrag der Tschechischen Republik in die Europäische Union gestellt hat. Und daher ist er auch froh, dass er heute unterschreiben kann, weil es hat nämlich statt ihm ursprünglich der tschechische Chefunterhändler und derzeitige EU-Botschafter bei der Europäischen Union, Pavel Telička, unterschreiben sollen. Dieser zeigt ja wieder ein bisschen sich traurig darüber, dass er nach den langen Jahren, die er sich bei dem Beitritt der Tschechischen Republik in die Europäische Union gewidmet hat, jetzt seine Unterschrift nicht unter diesen Beitrittsvertrag setzen kann. Der tschechische Premier Vladimir Špidla wollte sich auch hier in Athen bei allen bedanken, die sich für den EU-Beitritt verdient gemacht haben, auch zum Beispiel bei dem Ex-Außenminister Jan Kavan und bei dem derzeitigen Senatsvorsitzenden Peter Bilhart. Diese alle sind dann zu einer gemeinsamen Feier am Freitag bei einer Sondersitzung der tschechischen Regierung eingeladen.
Soweit Dagmar Keberlova aus Athen über den EU-Gipfel und die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags. Halten wir Sie in unseren Nachrichten auf dem Laufenden. Nach langem Vorgeplänkel ging es am Dienstag auf einmal unerwartet schnell. Fast einmütig, nur mit Ausnahme der kommunistischen Abgeordneten, stimmten die Prager Parlamentarier für die Entsendung des 7. Feldlazaretts der tschechischen Armee zur humanitären Hilfe in den Irak. An diese Mission ist zugleich die Erweiterung des Mandats der in Kuwait stationierten tschechischen Soldaten geknüpft, die nunmehr auch helfend in den Irak vorrücken dürfen. Nähere Einzelheiten zu dieser Thematik nun von Lothar Martin.
Was lange währt, wird gut, sagt ein altes Sprichwort. Doch im Falle der humanitären Irakhilfe ist jede verschenkte Stunde mithin schon eine Stunde zu viel. Denn das Ausmaß der existenziellen Probleme, die tausend Iraker in diesen Tagen zu bewältigen haben, sind aus der Ferne kaum wahrnehmbar. Und so kritisierten die Abgeordneten der oppositionellen Konservativen von der Demokratischen Bürgerpartei ODS bei der Parlamentsdebatte am Dienstag auch die Verzögerungen, die von Seiten der Regierung in dieser Hinsicht verursacht worden seien. Doch auch Premier Wladimir Spittler sprach davon, das Feldlazarett so schnell als möglich in die Krisenregion entsenden zu lassen. Daher habe man die von Jan Kaban, dem Vorsitzenden der UNO-Vollversammlung, losgetretene Initiative, die tschechische humanitäre Hilfe unter das Dach der UNO zu stellen, nur deshalb so eifrig verfolgt, um den Entscheidungsprozess in den eigenen Reihen zu beschleunigen, ließ der Ministerpräsident durchblicken. Der Durchbruch für eine schnelle und weniger hitzig diskutierte Entscheidung im Abgeordnetenhaus war dem Spittler-Kabinett jedoch erst mit einem am Montag getroffenen Beschluss gelungen. Dieser Beschluss sieht vor, anstelle von weiteren Soldaten einer Spezialeinheit aus dem mährischen Prostjov nunmehr neben dem Feldlazarett 30 Wasserkläranlagen in die südirakische Region um Basra zu entsenden. Dank dieses Beschlusses ließen sich auch antimilitärische Skeptiker wie der Sozialdemokrat Wladimir Laštůvka überzeugen, einer solchen von der Tschechischen Republik unterstützten humanitären Mission ohne Wenn und Aber zuzustimmen. Während die Abstimmung unter den Senatoren ohne Verzögerungen und ohne eine einzige Gegenstimme für den vorgelegten Entwurf ausfiel, stemmten sich im Abgeordnetenhaus allein die Kommunisten gegen den Regierungsvorschlag. Sie versuchten ihre Sichtweise mit der nicht erwünschten militärischen Komponente bei der Entsendung des Feldlazaretts zu begründen. Ihr Abgeordneter Wojtěch Filip sagte dazu:
Ich habe die ganze Zeit vorgeschlagen, nur ein ziviles Krankenhaus unter dem Dach des Roten Kreuzes oder des Roten Halbmonds zu entsenden.
Denn nur solch eine Einrichtung kann die Folgen der kriegerischen Krise und der humanitären Katastrophe, die der Krieg verursacht hat, auch wirklich lösen. Solche und ähnliche Aussagen nahmen die übrigen Abgeordneten nur mit Befremden auf. Premier Spittler, der diese Argumentation der Kommunisten durchaus erwartet hatte, erwiderte daher:
Mir
wird ein wenig traurig, wenn ich davon höre, dass man hier eine formelle Sicht der Dinge dem realen Leben übergeordnet hat. Im Wesentlichen bedeutet jedes Wort, das die Kommunisten gesagt haben, nichts anderes als den Tod eines weiteren Menschen, und zwar in dem Fall, wenn sie alles so durchsetzen würden, wie sie es meinen.
Im Rahmen unserer Serie mit Meinungen der tschechischen Gesellschaft zum Irakkrieg hören Sie jetzt einen Beitrag von Silja Schulheis, die sich mit dem Prager Historiker und Publizisten Petr Šafářík unterhalten hat.
Während des Wiesbadener Filmfestivals Go East hat Petr Šafářík kürzlich an einer Podiumsdiskussion mittel- und osteuropäischer Intellektueller zum Irakkrieg teilgenommen, bei der auch die von George W. Bush geprägten Begriffe vom alten und neuen Europa zur Debatte standen. Begriffe, mit denen sich Petr Šafářík überhaupt nicht identifizieren kann.
Ich glaube, dass das eigentlich für Länder aus dem ehemaligen Ostblock überhaupt keine Frage ist, ob man jetzt außenpolitisch enger als mit Europa, mit Vereinigten Staaten zusammenarbeiten kann oder soll, weil ich glaube, dass die Länder ganz eindeutig zu Europa gehören.
Auf die Frage, wie er sich die Unterstützung der mittel- und osteuropäischen Staatschefs für die Politik der Vereinigten Staaten erklärt, verweist Petr Šafářík auf die historischen Erfahrungen der mittel- und osteuropäischen Länder.
Ja, also ganz bestimmt hängt das mit der Vergangenheit zusammen, dass man hier, sagen wir, eine große Dankbarkeit empfindet gegenüber Vereinigten Staaten als, sagen wir, Befreier von Kommunismus. Hier ist aber sehr problematisch, dass man ein idealisiertes Bild pflegt. Das sind die Vereinigten Staaten vom Jahre 1945.
Petr Šafářík arbeitet selbst auch als freier Publizist. Wie beurteilt er die Berichterstattung der tschechischen Medien über den Irakkrieg?
Mir gefällt nicht, dass man sehr leicht die Begriffe übernimmt, die von den US-amerikanischen Propaganda stammt. Das heißt, über eine Koalition zu sprechen, alliierte Truppen oder Befreiung. Diese Sprache, die ist leider in Tschechien nur wenig reflektiert und weite Kreise von den Journalisten haben einfach dieses Bild übernommen, dass hier das Gute gegen das Böse kämpft.
Für Petr Šafářík selbst stellt sich der Krieg weniger eindeutig dar, gibt er abschließend seine persönliche Meinung und auch seine Befürchtungen preis.
Ich bin dagegen, dass man ohne UNO-Resolution diesen Krieg geführt hat. Und ich finde diese Idee von einem präventiven Krieg sehr gefährlich und sie kann missbraucht werden. Und ich fürchte, dass das nicht der letzte präventive US-amerikanische Krieg war.
Und nun noch eine Information in eigener Sache. Radio Prag hat wieder einmal einen Wettbewerb für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, vorbereitet. Ihre Aufgabe ist es, die folgende Frage zu beantworten. Welche tschechische Persönlichkeit hat Sie beeindruckt und warum? Die Antworten können Sie bis zum 15. Juni an die folgende Adresse senden. Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2, Tschechische Republik. Sie können die Frage auch per E-Mail beantworten, und zwar an die Adresse cr@radio.cz. Auf den Gewinner wartet ein einwöchiger Urlaub für zwei Personen in der Tschechischen Republik. Weitere Gewinner können sich auf interessante Preise freuen. Die besten Antworten werden in unseren Sendungen veröffentlicht. Der einwöchige Aufenthalt wird dem Gewinner von dem Kurort Lázně Poděbrady gewidmet. In die Tschechische Republik wird der Gewinner von der tschechischen Fluggesellschaft CSA befördert, deren Motto lautet: In der Luft sind wir wie zu Hause.
So, und das war es auch für heute im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Bleiben Sie dran, bei uns geht es gleich weiter.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Der tschechische Fußball ist nach der Schmach vom Herbst 2001, als die Nationalmannschaft mit all ihren Stars völlig unnötigerweise die Qualifikation für die WM 2002 gegen die kaum mehr als mittelmäßigen Belgier vergeigte, wieder oben auf. In der EM-Qualifikation sind die Nedved, Rosicki, Koller und Co. auch nach dem schweren Auswärtsspiel in den Niederlanden noch ungeschlagen. Und auch in der nationalen Meisterschaft hat diese gewisse Euphorie etwas abgefärbt. So wurde das vielleicht titelentscheidende Hauptstadtderby zwischen den Traditionsklubs Sparta und Slavia Prag am vergangenen Samstag endlich wieder einmal vor ausverkauftem Stadion ausgetragen. Vor knapp 19.000 Zuschauern setzte sich übrigens Gastgeber Sparta mit 2:0 durch, wodurch die Blau-Rot-Gelben 7 Spieltage vor dem Ende der Punktspielsaison nun bereits 7 Punkte Vorsprung auf ihren Erzrivalen und schärfsten Titelkonkurrenten haben. Doch bei all den positiven Schlagzeilen, die der sogenannte große Fußball, also der auf dem großen grünen Rasen dargebotene Kick mit dem runden Leder, derzeit hierzulande produziert, in dessen wärmenden Schatten sprießt mittlerweile ein zartes, kaum weniger erfolgsversprechendes Pflänzchen namens Futsal. Was es mit dieser noch relativ jungen Sportart auf sich hat und warum sie in Tschechien gerade jetzt besonders im Aufwind ist, das erfahren Sie gleich. Vom 17. bis 24. Februar dieses Jahres fand im italienischen Caserta unweit von Neapel die dritte Europameisterschaft im Futsal statt. Die Tschechische Republik, zum zweiten Mal in Folge bei der Endrunde dabei, landete dort ihren bisher größten Erfolg in dieser Sportart. Ihre Auswahl kam auf Platz 3 und gewann damit die Bronzemedaille. Eine der wichtigsten Stützen im Team war dabei der Prager Martin Dlohy, der mit 35 Toren und 64 Auswahleinsätzen derzeitige Rekordhalter in der Nationalmannschaft. Für Radio Prag und Sie, liebe Hörer, erklärt uns Martin Dlohy zunächst einmal, worin denn nun eigentlich die Unterschiede vom Futsal zum, wie wir bereits bezeichneten, großen Fußball liegen.
Takže hraje se to na vlastně na házenkářském klasickém hřišti, což je
Also Futsal wird in der Halle auf dem klassischen Handballparkett gespielt, das die Ausmaße von 20 mal 40 Metern aufweist. Gespielt wird ebenso auf Handballtore, und zwar in einer Länge von 2x20 Minuten effektiver Spielzeit. Einwürfe und Eckbälle werden mit dem Fuß ausgeführt. Ansonsten ist alles so wie beim großen Fußball. Nein, doch nicht ganz. Begrenzt wird nämlich die Anzahl der Fouls. 5 Fouls sind je Team erlaubt. Danach wird jedes weitere Foul mit einem sogenannten verlängerten Strafstoß geahndet. Das ist ein Strafstoß aus 10 Metern Entfernung. Das bedeutet, jede Mannschaft muss sehr darauf achten, dass sie die Grenze von 5 Fouls nicht überschreitet. Denn bei Futsal handelt es sich um ein technisches Spiel, das möglichst ohne Fouls auskommen soll. So ist zum Beispiel auch das Grätschen untersagt. In jedem Team agieren 4 Feldspieler und ein Torwart. In der Regel wird wie beim Eishockey während des Spiels in kompletten Viererblöcken gewechselt. Aber es sind auch Einzelauswechslungen möglich.
Damit wissen Sie nun, liebe Hörer, dass es sich beim Futsal um nichts anderes als um eine international legitimierte, weil längst mit einem entsprechenden Regelwerk ausgestattete Form des Hallenfußballs handelt. Wie dieser Sport hierzulande organisiert ist und welchem Event man in Tschechien bereits entgegenfiebert, das verraten wir Ihnen nach einem kurzen Break. Von Martin Dlohy, dem inzwischen 28-jährigen Stürmer des Prager Futsalclubs Viktoria Žižkov, erfahre ich, dass er wie fast jeder fußballfanate Bub zunächst einmal danach strebte, im populärsten Sport unseres Planeten, dem weltumspannenden Fußballspiel, groß herauszukommen. Doch die Konkurrenz ist auch hier in Tschechien groß. Verletzungen blieben nicht aus und so reichte es für Martin trotz seiner technischen Begabung lediglich zu einigen Einsätzen beim Zweitligaverein Xaverov Prag. Die Belastung, sowohl Fußball auf dem Rasen als auch Futsal in der Halle zu spielen, wurde überdies zu groß, sodass sich Martin eines Tages entscheiden musste. Was den Ausschlag für den Futsalsport gegeben hat, dazu sagte Martin.
Also letztlich wurde dies sicher von der finanziellen Seite her entschieden, auch wenn es sich beim Futsal mehr oder minder noch um einen Amateursport handelt. Aber mit Viktoria Žižkov kam ich überein, wechselweise auch für den unterklassigen Verein im westböhmischen Manjetin auf dem Großfeld spielen zu dürfen, wofür ich bezahlt werde. Zudem kommt mir beim Futsal entgegen, dass ich ein leichtfüßiger, technischer Spieler bin, die 1-zu-1-Situationen liebe, während beim großen Fußball vor allem körperliches Durchsetzungsvermögen gefragt ist. Und so habe ich mich halt für Futsal entschieden.
Eine Entscheidung, die Martin bis heute nicht bereut hat. Denn mit der politischen Wende im Jahr 1989 wurde auch Futsal in Tschechien bzw. in der damaligen ČSFR reorganisiert. Im Jahr 1990 wurde diese Sportart nämlich unter das Dach des Nationalen Fußballverbandes gegeben, unter dem es nach und nach aus dem Dornröschenschlaf erwachte, sodass sich der Futsalsport in Tschechien mittlerweile schon als eine im Halbprofitum durchgeführte Sportart verstanden wissen will. Mit dazu beigetragen haben auch die neuen Strukturen, die hierzulande im Futsal eingeführt wurden. Dazu gehört, wie mir Martin Dlohy mitteilt, dass es in dieser Sportart in Tschechien mittlerweile 2 gesamtstaatliche Ligen sowie mehrere unterklassige Wettbewerbe gibt. In der ersten Liga sind 12 Mannschaften vertreten, die, ähnlich wie beim Rasenfußball, ihre Saison von Herbst bis Frühjahr austragen. Allerdings mit der dem Eishockey oder anderen Ballsportarten entlehnten Regelung, dass die besten 8 der Punkterunde zum Saisonfinale die Meisterschaft im sogenannten Playoff ausspielen. Am längsten in der höchsten Spielklasse vertreten sind Klohis Aussage zufolge der FC Mikeska Ostrava und sein Verein Viktoria Žižkov, die auch bereits über je 2 Meistertitel verweisen können. Doch seit dem Jahr 2000 geben nunmehr andere Vertretungen den Ton an, wie der TS Bakov nad Jizero, der in jenem Jahr Meister wurde, oder CC Jistebnik, der Titelträger des vergangenen Jahres. In Tschechien sind mittlerweile rund 30.000 Futsalspieler in 1.400 Clubs organisiert. Eine solide Basis also, die bei der EM in Italien nun auch mit einer Medaille ihre verdiente Anerkennung fand. Großen Anteil daran hat wie gesagt auch Martin Dlohy, der uns seine Auswahlkarriere wie folgt beschrieb.
Also ich spiele in der Nationalmannschaft schon seit dem Jahr 1996 und zwar ziemlich konstant, da meine Leistung stimmt. Jetzt haben wir gerade den größten Erfolg für unser Land eingefahren, indem wir zunächst eine erfolgreiche EM-Qualifikation hingelegt haben, und zwar in Ostrava, wo eine riesige Atmosphäre herrschte. Ständig wurden wir von je ca. 4.000 Zuschauern angefeuert. Das war ein Ereignis, so wie ich es in Tschechien noch nie erlebt habe. Bei der EM im italienischen Caserta war es unser Ziel, die Gruppenspiele zu überstehen und in den Kampf um die Medaillen einzugreifen, was uns dann auch gelang. Zwar mit ein wenig Glück, aber wir haben auch wirklich gut gespielt. Die Bronzemedaille ist für uns ein riesiger Erfolg, mit dem keiner gerechnet hatte. Wir selbst haben zwar mit einer Medaille geliebäugelt, doch so richtig geglaubt hat eigentlich keiner von uns daran.
Groß war die Freude vor allem deshalb, weil man mit Spanien eine europäische Futsal-Großmacht auf den medaillenlosen vierten Rang verweisen konnte. Im Finale konnte sich übrigens Gastgeber Italien mit einem 1:0-Sieg über die Ukraine durchsetzen. Möglicherweise ist eine Finalteilnahme nunmehr auch das große Ziel von Martin Chlohy und seinen Teamgefährten. Denn die nächste Europameisterschaft findet im Jahr 2005 im heimischen Ostrauer Ostrau statt. Doch zuvor müssen und wollen sich die tschechischen Futsal-Kicker erst noch für die WM 2004 in Asien qualifizieren. Das wird schwer genug, denn die absolute Weltspitze wird wie im Big Football von Brasilien und mit Abstrichen von Argentinien gestellt. Doch auch Tschechien ist, wie die Nedved, Rosický, Koller und Co. auf dem grünen Rasen, auch hier auf einem guten Weg. Und mit dieser Einschätzung beenden wir unseren heutigen Sportreport. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschieden sich
Martina Czocke
und Lothar Martin.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytí.